Ja, ihr habt euch ein besonderes Thema ausgesucht, Lebensweisheit im Alten Testament. Und gerade sagte der Bruder schon, es ist noch nicht so bekannt hier, das Sprüchebuch, das Predigerbuch. Und so soll es heute Abend eine Einführung geben in die Weisheitsbücher des Alten Testamentes. Heute wird es also eine Einführung geben und etwas zum Sprüchebuch. Und morgen Abend soll es dann vor allem um das Predigerbuch gehen. Also heute Abend die allgemeine Weisheit und das Sprüchebuch. Falls ich zu kompliziert rede oder undeutlich oder irgendetwas ist oder ihr Rückfragen habt, es stört mich überhaupt nicht, wenn ihr zwischendurch auch Fragen stellt. Ich bin es gewohnt von meinen Studenten, die melden sich auch und stellen zwischendurch eine Frage. Fühlt euch frei. Wir können aber auch anschließend noch eine Frage stellen. Zeit haben. Wer anschließend noch etwas fragen möchte, ist es auch noch möglich, auch direkt hier nach dem Vortrag. Ja, ihr habt eine Handreichung, ein Handout, heute muss es ja alles Englisch sein, eine Handreichung dort, sodass ihr auch das mitverfolgen könnt. Da muss man sich auch nicht alles aufschreiben und kann, wenn man möchte, auch die Bibelstellen zu Hause noch nachlesen und sich vertiefen. Ich gehe auch nicht immer auf jedes Detail ein, je nachdem. Fangen wir mal etwas an mit dem Hintergrund, in dem diese Weisheitsbücher entstanden sind. Es gibt ja etliche Weisheitsbücher im Alten Testament, am bekanntesten vielleicht das Sprüchebuch. Aber morgen Abend dann das Predigerbuch, auch das Hohelied gehört zu dieser Weisheitsschrift des Alten Testamentes und wir haben noch das Hiob-Buch, auch das ein Stück der Weisheit aus dem Alten Testament. Und die meisten dieser Bücher, große Teil des Sprüchebuches, Prediger und Hohelied sind vom König Salomo geschrieben, so steht es zumindest in der Überschrift. Ich werde noch etwas zur Autorenschaft sagen. Dieser Salomo hat im 10. Jahrhundert vor Christus gelebt. Er ist im Jahr 971 König geworden. Im Jahr 931 hat sich dann das Reich geteilt. Aber er hat noch es genießen können, dass es ein vereintes Königreich gab, und es hat nie wieder so eine große Ausdehnung erfahren, wie eben zur Zeit Salomos. Wir lesen es in 1. Könige 5,1 und Salomo war Herrscher über alle Königreiche, vom Euphratstrom an bis zum Land der Philister, also am Mittelmeer, bis an die Grenze Ägyptens im Süden. Sie entrichteten Tribut und dienten Salomo alle Tage seines Lebens. Oder dann in Vers 5, und Juda und Israel wohnten in Sicherheit, jeder unter seinem Weinstock, unter seinem Feigenbaum, von dann bis Beersheba, alle Tage Salomos. Also sie wohnten in Frieden, in Sicherheit. Und dieses Wort Frieden spiegelt sich wieder im Namen Salomo. Salomo ist verwandt mit dem Wort Shalom. Shalom, Shlomo heißt er auf Hebräisch, Shlomo. Ja, und das ist Salomo, das ist der Friedenskönig. Es hat nie wieder dieses große Reich in diesem Ausmaß gegeben und es war eine besonders gesegnete Zeit, von der wir gleich noch hören werden. Wir lesen dann auch von wirtschaftlichen Erfolgen, von Wirtschaftswachstum und so weiter. Auch die Flotte Hirams, die Gold aus Ophir holte, brachte aus Ophir Amulginhölzer in sehr großer Menge und Edelsteine. Dann ist von den Tarsisschiffen die Rede, 1. Könige 10, Vers 22, denn der König hatte Tarsisschiffe auf dem Meer, die fuhren mit den Schiffen Hirams, diesem phönizischen König. Einmal in Dryaden kamen die Tarsisschiffe beladen mit Gold und Silber, Elfenbeinaffen und Pavianen. Also mit ganz exotischen, ungewöhnlichen Dingen. Die kamen also von weit her, wahrscheinlich fuhren bis nach Indien und Ophir ist wahrscheinlich damit gemeint, nach Indien und kamen also nur alle paar Jahre wieder und brachten alle kostbaren Dinge, die man sich nur wünschen konnte. Also eine Zeit wirtschaftlichen Wachstums, wo alles florierte und eine besonders gesegnete Zeit. Es spiegelt sich dann auch wieder in der großen Bautätigkeit, die Salomo vergönnt ist. Wir lesen davon in 1. Könige 6, im 11. Jahr, im Monat Bul, das ist der 8. Monat, war das Haus, damit ist der Tempel gemeint, vollendet. Nach all seinen Teilen und nach all seinen Erfordernissen, so hatte er 7 Jahre daran gebaut. Also ein besonders prächtiges, großartiges Gebäude, an dem er 7 Jahre gebaut hat. Das ist der letzte Vers von Kapitel 6. In Kapitel 7 ist dann von seinem Palastbau die Rede. Ich weiß nicht, ob jemand weiß, wie lange Salomo an seinem eigenen Palast gebaut hat. 7 Jahre hat er am Tempel gebaut. Weiß jemand, wie lange er an seinem eigenen Palast gebaut hat? Ist gleich der nächste Vers dann. Ich decke ihn mal auf, das Geheimnis in 7 Vers 1. So hat er 7 Jahre daran gebaut, ne, am Tempel. Und an seinem eigenen Haus baute Salomo 13 Jahre. Und er vollendete sein ganzes Haus. Ich unterstreiche es mal, weil man merkt, da ist schon eine gewisse Schieflage drin. Ja, das Haus Gottes war ihm zwar wichtig, da fing er zuerst dran zu bauen, aber an seinem eigenen Palast hat er fast doppelt so lange gebraucht. Und da merkt man schon, ist nicht mehr die richtige Priorität bei Salomo. Und so gibt es immer wieder Hinweise auf diese Schieflage schon in seinem Leben. Wir lesen es dann auch von den großen Reichtümern, die Salomo hatte. Und das Gewicht des Goldes, das bei Salomo in einem einzigen Jahr einging, betrug 666 Talente Gold. Auch nicht die allerverheißungsvollste Zahl, sage ich mal. Ja, wir kennen sie vom Neuen Testament, diese Zahl, als Zahl des Antichristen. Es ist eben nicht die Zahl 7 der Vollkommenheit. 7 braucht er 7 Jahre für den Tempelbau. 666, also merkt man auch wieder, dass das nicht alles Gold ist, was glänzt, sage ich mal. Alle Trinkgefäße des Königs Salomo waren aus Gold, alle Gefäße des Libanon-Waldhauses waren aus gediegenem Gold. Silber galt in den Tagen Salomos überhaupt nichts mehr. Ich denke, das ist eine gewisse Übertreibung hier. Der Autor übertreibt etwas und beschreibt etwas die Sicht Salomos in seinen Augen und in den Augen derjenigen, die Macht und Geld halten, denen galt das Silber gar nichts mehr. Aber die Bevölkerung, die hätte sich sicher sehr über einen silbernen Becher oder einen silbernen Teller oder ein silbernes Besteck gefreut. Wir lesen dann, dass es nach Salomo so weit kam, dass das Reich auseinanderbrach. Als Salomo stirbt und sein Sohn Rehabiam König werden soll, ist die große Frage, wie soll man weiterverfahren? Soll man die Steuern hochsetzen oder runtersetzen? Und die älteren, weisen Leute sagen, es ist jetzt gut gewesen, setzt die Steuern runter. Und die jungen Leute sagen, ganz im Gegenteil, setzt sie noch mehr rauf. Und der junge Rehabiam hört darauf und das Reich zerbricht und zerfällt dann das Südreich Juda mit Rehabiam und das Nordreich mit Jerobiam. Und Jerobiam ist sogar so töricht, Stierbilder, goldene Stierbilder in Dan und Bethel zu bauen. Und er knüpft damit an, was die Israeliten schon damals beim goldenen Kalb gemacht hatten in 2. Mose 32. Eine ganz schlimme Sache, man durfte nur in Jerusalem opfern, nur im Tempel, dort, wo Gott gegenwärtig war. Und dieser Jerobiam errichtet jetzt Stätten des Götzendienstes im Nordreich, wo die 10 Stämme waren. Es gab dann auch in der Nachfolge Jerobiams keinen einzigen gottesfürchtigen König im Nordreich. Also, auch hier wieder etwas von dieser Schieflage, diese Unmengen von Gold, das wurde natürlich auf dem Rücken der breiten Bevölkerung erworben und die hat darunter gelitten, die musste den König Zehnten geben, die hatten Frondienste zu leisten Und so ist das ganze Reich nachher auch zerbrochen und Salomo hat auch übertrieben darin. Einen weiteren Punkt will ich noch nennen. Und Gott gab Salomo Weisheit. Da ist jetzt dieses Stichwort auch für heute Abend und für morgen Abend. Weisheit, Lebensweisheit, was ist eigentlich Weisheit? Das soll uns etwas beschäftigen. Es ist kein Wort mehr, das wir so viel in den Zeitungen lesen. Man liest höchstens noch mal von den Wirtschaftsweisen. Ja, Leute, denen besonders viel Einsicht in wirtschaftliche Dinge zugesagt wird. Aber sonst ist es eigentlich nicht mehr ein bekanntes Wort. Also damit werden wir uns etwas beschäftigen. Hier sehen wir als erstes, Gott gab Salomo Weisheit. Er ist also der Geber der Weisheit. Das lesen wir schon hier. Sehr große Einsicht, Weite des Herzens, wie der Sand am Ufer des Meeres. Und die Weisheit Salomos war größer als die Weisheit aller Söhne des Ostens und als alle Weisheit Ägyptens. Und dann in Vers 12, er verfasste 3000 Sprüche und die Zahl seiner Lieder war 1005. Wir haben nur das Hohelied als einziges Lied noch erhalten. Ich wäre natürlich sehr gespannt, wenn man irgendwann im Wüstensand noch weitere Lieder und Sprichwörter und Schriften Salomos finden würde. Aber ich denke, es hat Gott gefallen, uns in seinem Wort das wiederzugeben, was wesentlich ist, was von ihm inspiriert ist, was glaubwürdig ist, was seinen Geist atmet. Und daran sollen wir uns Genüge tun lassen. Aber wir merken, er war sehr weise und hat sehr, sehr viel verfasst. Liebe Geschwister, wie kann es nun sein, dass dieser weise König Salomo, der am Anfang seiner Herrschaft von Gott gefragt wird, in einem Traum, in einer Vision, was soll ich dir geben? 1. Könige 3, lesen wir das. Soll ich dir Weisheit, Schätze geben? Was möchtest du haben? Und er wünscht sich ein weises Herz. Als er ein junger König ist mit 40 Jahren, wünscht er sich ein weises Herz, weil er sagt, ich brauche das, um richtig regieren zu können. Dafür brauche ich Weisheit, um richtige Entscheidungen treffen zu können. Ein König war immer gleichzeitig der oberste Richter. Und wir lesen das, dass zu Salomo und David Menschen kamen, die einen Rat suchten. Und Salomo und David und die anderen Könige haben dann Recht gesprochen. Ist dann gleich anschließend, wenn wir 1. Könige 3 weiterlesen, nachdem Gott ihm Weisheit schenkt und sagt, ich will dir alles andere noch obendrein geben, weil du diese gottesfürchtige Bitte geäußert hast. Darum sollst du auch noch Besitz bekommen und Sieg über deine Feinde und Frieden und so weiter. Aber direkt im Anschluss lesen wir dann in 1. Könige 3 ein Beispiel. Und das ist dieses bekannte salomonische Urteil, das ist ja sprichwörtlich geworden. Ein salomonisches Urteil. Das kommt aus 1. Könige 3. Und ihr kennt es alle, zwei Frauen kommen mit ihren Kindern zu Salomo, ein Kind ist tot, das andere lebendig und man kann nicht herausfinden, welcher Frau das lebende Kind gehört. Er hatte noch keinen DNA-Test wie heute, beide behaupten es, man sah es den Kindern nicht an und wie sollte Salomo sich entscheiden? Und er sagte, teilt das Kind durch, gebt jedem die Hälfte. Und die echte Mutter sagt, tu das nicht, bitte tut's nicht, gib ihr das Kind. Und Salomo erkennt auf diese Art und Weise, das ist die wirkliche Mutter. Die steht zurück, die ist wirklich um das Leben ihres Kindes besorgt, während die andere mit dem toten Kind sagt, ja, teil's durch, das ist richtig. Und er gibt dann der richtigen Mutter das Kind. Das ist bekannt geworden als salomonisches Urteil. Und das ist Weisheit, Lebensweisheit. Ein Beispiel dafür, richtige Entscheidungen zu treffen. Und es ist tragisch, dass Salomo am Ende seines Lebens andere Wege einschlägt. Ich glaube nicht, dass er vom Glauben abgefallen ist. Er gehört nach wie vor auch zur Wolke der Zeugen. Doch ist er ein Mann, der sich auf Sünde eingelassen hat, diese vielen Frauen, die er genommen hat, Wir lesen von 1000 Frauen, auch das ist ja sprichwörtlich geworden, dieser große Harem. Diese 1000 Frauen haben auch ihre Götzen mitgebracht und Salomo zum Götzendienst verführt. Und das ist eine große Tragik. Und doch wird das im Alten Testament beschrieben und wird nicht beschönigt. Und allein das finde ich sehr bedenkenswert. Als Alttestamentler habe ich mich auch viel mit Texten aus der Umwelt des Alten Testaments beschäftigt, wie man so sagt, mit assyrischen Texten, mit Texten aus Ugarit. Ich habe Keilschriftsprachen gelernt und das gehört einfach dazu und auch solche Texte übersetzt. Und wisst ihr was? Wenn dort ein König beschrieben wird, der persische König oder der babylonische oder der Pharao in Ägypten, da liest man nie was von Fehlern. Die machen keine Fehler, die sind perfekt. So werden sie zumindest beschrieben. Da gibt es nur Hofberichterstattung und das sind perfekte Menschen, ohne Fehltritt. Ich glaube nicht, dass sie es waren, aber wir sehen, die Bibel hat eine ganz andere Sicht von den Königen. Sie beschreibt sie als Menschen wie du und ich. Sie beschreibt sie auch mit Stärken und Schwächen. Und wir lesen das auch von den Erzvätern, von Abraham, Isaak und Jakob, dass das keine Helden waren, keine Supermänner. Ja, so im Film, da würden die schablonenartig beschrieben, in einem Hollywood-Film. Und wie gesagt, auch in diesen Texten aus der Umwelt, ob das jetzt der König Samsu-iluna ist oder Assurbanipal und wie die alle heißen, das sind immer perfekte Leute, wie sie beschrieben werden. Aber so sind wir nicht. Und so werden auch die Menschen im Alten und Neuen Testament nicht beschrieben. Auch die Jünger werden doch mit ihren Fehlern beschrieben, auch die Apostel. Und ich denke, das ist gut, dass Gottes Wort uns einen Spiegel vorhält und zeigt, wie wir wirklich sind, mit Stärken und Schwächen, und dass das zum Leben dazugehört. Das ist nicht gut, ganz bestimmt nicht. Aber wir müssen auch nicht vollkommen und perfekt sein. Wir sind schwache Menschen und das gehört dazu. Und trotzdem schreibt Gott auch mit solchen Menschen Geschichte. Mit Salomo, mit Abraham, Isaak und Jakob, die auch zum Teil Schlitzohren waren. Gott geht mit ihnen seinen Weg. Ich habe dann hier unten auf der ersten Seite eine Definition mitgebracht, was Weisheit eigentlich ist. Und vielleicht hilft es, wir haben schon etwas gehört jetzt, was Weisheit ist, aber hilft es, das nochmal etwas zu schärfen? Weisheit ist die Übung, dass man im Licht der Erfahrung Wahrheit auf sein Leben anwendet. Eine vielleicht etwas schwierige Definition, deshalb könnt ihr sie mitlesen, Mitte, Seite 1. Weisheit ist die Übung, dass man im Licht der Erfahrung Wahrheit auf sein Leben anwendet. Also genau hier in der Mitte, oberhalb dieser Leerzeile. Ich will kurz sagen, was damit gemeint ist. Weisheit ist eine Übung. Man muss es lernen. Man ist nicht am Anfang perfekt und vollkommen. Und ich habe gerade gesagt, die Bibel billigt uns das auch zu lernen. Sie billigt uns zu, Fehler zu machen. Sie heißt unsere Sünden nicht gut, ganz bestimmt nicht. Aber sie billigt uns zu, aus Fehlern zu lernen. Und weil Jesus gestorben und auferstanden ist, haben wir jeden Tag wieder die Chance zur Neuvergebung. Und wir können jeden Tag wieder neu anfangen, als hätten wir noch nie eine Sünde begangen. So etwas kann keine andere Religion bieten. Das ist nur der dreieinige Gott, der dieses wunderbare Angebot macht, weil Christus für unsere Sünden vollkommen bezahlt hat. Dann können wir immer wieder neu anfangen. Und es ist eine Übung, in der Weisheit zu wachsen. Wer von sich sagt, ich bin weise, ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen, so wie man so sagt, der hat gerade nichts von dem verstanden, was biblische Weisheit ist. Ich lese uns hierzu einen Vers, Sprüche 4, Vers 7. der Weisheit Anfang ist, erwirb dir Weisheit. Und mit allem, was du erworben hast, erwirb dir Verstand. Oder auch noch hier zitiert, Sprüche 9, Vers 9 und 10. Gib dem Weisen, so wird er noch weiser. Belehre den Gerechten, so lernt er noch mehr. Das ist jemand, der weise ist. Ein Weiser ist jemand, der zuhören kann, der lernen will, und das hat gar nichts mit dem Alter zu tun. Man sagt oft alt und weise, und oft ist es auch so, dass das Alter eine Lebensweisheit mit sich bringt, aber es ist nicht zwangsläufig so. Ich kenne auch viele ältere Menschen, die verbittert sind, die verhärtet sind und wo man mit dem Evangelium überhaupt nicht mehr rankommt. Die meisten Menschen kommen im Teenageralter zum Glauben, rein statistisch gesehen. Ich weiß nicht, ob es 80% oder so sind, die zwischen 13 und 21 zum Glauben kommen. Es ist nicht unbedingt leichter, im Alter den Weg zu Gott zu finden. Und Not lehrt nicht immer beten, manchmal lehrt sie auch verbittern. Und dann ist man zu. Und ich kenne junge Menschen, die weise sind, die Erfahrung haben und wo ich großen Respekt habe. Und ich habe mir selbst vorgenommen, ich möchte jemand sein, der weise sein möchte, der noch hört. In Ägypten gibt es einen Begriff für Weisheit. Und das ist das hörende Herz. Ganz eigentümlicher Ausdruck. Das hörende Herz. Das ist im Ägyptischen der Ausdruck für Weisheit. Man hört. Und ich dachte an den Apostel Jakobus. Jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Das ist weise. Der Apostel Jakobus sagt sehr viel über die Weisheit. Ja, auch direkt 1 Vers 5, wenn jemand Weisheit mangelt, er bitte Gott, der allen willig gibt, nichts vorenthält, sie wird ihm gegeben werden. Aber eben auch Vers 19, schnell zum Hören. Ihr kennt das vielleicht, jemand sagt uns etwas und wir überlegen schon, wie wir antworten und hören gar nicht mehr richtig zu. Schnell zum Hören. Was sagt der andere Mensch wirklich? Nicht gleich vorschnelle Antworten haben. Erst mal zuhören, was bewegt den anderen? Was ist seine Not oder was ist seine Freude? Ja, erst mal dem anderen auch Raum gewähren, das gebietet die Liebe. Und wir sehen darin, wie Jesus vorgegangen ist. Er hat sich ganz und gar auf andere Menschen eingelassen, ganz und gar. Er hat ein hörendes Herz gehabt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und nicht schnell und viel reden, das muss ich mir als Dozent immer wieder sagen lassen, langsam zum Reden, auch langsam zum Zorn, das sind weise Eigenschaften. Also, hier nochmal diese beiden Verse. Erwirb dir Weisheit und kritikfähig zu sein. Rüge den Weisen, so wird er dich lieben. Wie ist das bei euch? Wenn jemand etwas Kritisches sagt, darf er das? Oder wird er gleich abgebürstet? Darf jemand uns kritisieren? Oder sind wir perfekt? Als Dozenten, auch an der FTH, haben wir es so gemacht, dass wir uns jedes Semester am Ende von den Studierenden bewerten lassen. Dass sie anonym, heute geht das alles über den Computer, online, dass sie uns bewerten. Früher gab es Zettel, aber heute macht man das alles über Computer. Aber es ist die gleiche Geschichte. Sie dürfen bewerten, ob Ihnen der Unterricht etwas gebracht hat, ob er Ihnen weitergeholfen hat. Sie dürfen kritische Dinge sagen, ob es Raum genug gab zu fragen, was man verbessern könnte. Und ich finde das wichtig. Ich finde es wichtig, dass wir immer uns verbessern. Es sind auch ständig neue Fragen. Es sind neue Herausforderungen. Es kommt wieder eine neue Generation von Jugendlichen, die wieder andere Fragen hat. Und ich möchte flexibel bleiben, ich möchte offen bleiben und Gottes Wort ist unveränderlich. aber ich muss es immer wieder neu sagen, in eine neue Situation hineinsprechen. Rüge den Weisen, so wird er dich lieben. Wie reagiert ihr auf Kritik? Rüge den Weisen, er wird dich lieben. Weil er sagt, vielleicht ist auch nur 10% dran. Ja, vielleicht ist 90% falsch, okay, das mag alles sein, aber vielleicht ist doch ein Körnchen Wahrheit dran und hat er doch etwas erkannt, an dem ich arbeiten sollte. Es ist eine Übung, dass man im Licht der Erfahrung Wahrheit auf sein Leben anwendet. Das ist der nächste Punkt. Ich habe jetzt schon viel von Erfahrung erzählt. Es ist nicht unbedingt eine Sache des Alters, wie gesagt. Man kann auch jung und weise sein und alt und verstockt. Aber oft doch wächst die Weisheit im Alter, wenn man mit Gottes Wort lebt, wenn man auf Gottes Wort hört. Und von daher finde ich es großartig, dass ihr heute Abend gekommen seid. Es gibt sicher viele andere Möglichkeiten, so einen schönen Freitagabend zu verleben. Aber ihr macht dadurch deutlich, es ist euch wichtig, auf Gottes Wort zu hören. Das hat eine Priorität in eurem Leben. Und das hat eine Verheißung und da liegt ein großer Segen drauf. Im Lichte der Erfahrung Wahrheit auf sein Leben anzuwenden. Ich habe ein Beispiel aus dem Sprüchebuch, wo etwas von dieser Erfahrung und der Wahrheit zu lesen ist. Da ist zunächst mal von einem bildhaften Vergleich die Rede. Trinke Wasser aus deiner eigenen Zisterne und was aus deinem Brunnen quillt. Das ist ein Bild, das hat jeder in Israel verstanden. Wenn die Trockenheit kommt, dann braucht man Wasser, da braucht man einen eigenen Vorrat, eine eigene Zisterne. Und dann ist gut, dass jedes Haus mit einer Zisterne versorgt ist. Sollen nach draußen verströmen deine Quellen, auf die Plätzen die Wasserbäche? Das wäre töricht. Wenn man in der Regenzeit denkt, es gibt so viel Regen, ich brauche keinen Vorrat. Ja, ich brauche nur eine Schüssel nach draußen stellen, dann ist sie wieder voll. Es kommen andere Zeiten. Dir allein sollen sie gehören, doch keinem Fremden neben dir. Und dann im letzten Vers, deine Quelle sei gesegnet, erfreue dich an der Frau deiner Jugend. Da merken wir auf einmal, das Ganze war nur ein Bild für das Leben mit der Frau, mit dem Ehepartner, sage ich jetzt mal. Und Salomo sagt, das ist deine Quelle, die soll nur dir gehören, die sollst du nicht mit anderen teilen. Im Grunde sind diese Verse identisch mit dem 7. Gebot, du sollst nicht Ehe brechen. Es ist im Grunde die gleiche Aussage. Aber Salomo holt seine Zuhörerschaft ab. Er benutzt dieses Bild, jeder denkt erstmal drüber nach, trinke Wasser aus deiner eigenen Zisterne, okay, das verstehe ich. Bis man dann merkt, aha, das ist eigentlich ein Bild, dass man dem eigenen Ehepartner die Treue halten soll. Er hätte es auch sagen können, du sollst nicht Ehe brechen. Aber es wird dadurch bildhafter und anschaulicher, aber es sagt, hat den gleichen Wahrheitsanspruch wie das 7. Gebot. Und da sehen wir etwas von dieser Praxis der Weisheit. Weisheit ist immer praktisch. Sie ist nicht immer kompliziert, gerade die Sprüche sind ja sehr lebensnahe und oft einfach zu verstehen. Und die Weisheit möchte zu Herzen gehen, sie möchte uns verändern und benutzt deshalb gerade so viele Bilder, um anschaulich zu sein. Ich gehe mal einen Schritt weiter. Und zwar sehen wir unten dann auf der Seite 1, wie das verschiedene Lebensbereiche umfasst. Auch ein kundiger Handwerker kann als weise bezeichnet werden. Ja, die Männer, die an der Stiftshütte gearbeitet werden, werden als weise bezeichnet. Gott hat ihnen Weisheit gegeben, auch für ganz praktische Dinge. Einem Tontechniker gibt Gott Weisheit, die Dinge zu tun. Ich bin heute Abend schon gut unterwiesen worden, wie das läuft und freue mich, dass alles hier funktioniert und klappt und einfach ein Segen, wenn das so möglich ist, von der technischen Ausstattung. Ich habe euer Gemeindehaus hier bewundert, bin bis unten in die Küche gekommen. Freue mich an diesen wunderbaren Räumen, die ihr habt. Und das ist ein Segen Gottes, wenn man das hat, wenn es ein Haus Gottes ist und wenn es alles so schön hergerichtet ist. Großartig. Dazu gehört auch Weisheit, das richtig und zweckmäßig einzurichten, dass es ansprechend ist. Dazu braucht man Weisheit und auch Menschen mit Praxis und Verstand. Lasst uns mal auf der nächsten Seite weitersehen, auf der Seite 2, wenn ihr umblättert. Dort ist jetzt so ein Diagramm aufgemalt und wir sehen, an wen sich die Weisheit richtet, nämlich zunächst an den unerfahrenen Menschen. Ja, gerade in Sprüche 9 wird der mehrfach genannt. Ich habe direkt unter dem Diagramm alle möglichen Stellen hier aus dem Sprüchebuch genannt, wo der Unerfahrene oder je nach Übersetzung auch manchmal der Einfältige, bei Luther wird es der Einfältige genannt, wie der angesprochen wird. Ja, wir lesen das auch hier in Sprüche 1, Vers 4, Sprüche Salomos, und dann um Einfältigen Klugheit zu geben, dem jungen Mann Erkenntnis und Besonnenheit. Die Sprüche Salomos und auch die andere Weisheitsliteratur ist zunächst an junge Menschen adressiert. Es ist nicht unbedingt, wenn er immer spricht, mein Sohn, mein Sohn, mein Sohn. Ja, wenn ihr die Kapitel durchgeht, ist es ja in jedem Kapitel. Kapitel 2 fängt so an, mein Sohn, wenn du meine Reden annimmst. Vers 3, mein Sohn, meine Weisung, vergiss nicht. Kapitel 4, hört ihr Söhne auf die Erziehung des Vaters. Kapitel 5, mein Sohn, horch auf meine Weisheit. Kapitel 6, mein Sohn, hast du gebürgt. Vers 20 und so weiter. Kapitel 7, mein Sohn und so weiter und so weiter. Es ist nicht unbedingt der leibliche Sohn, sondern vor allem der Schüler. Der wurde auch mit mein Sohn angeredet. Und Salomo möchte etwas vermitteln von dieser Weisheit. Und er wendet sich gerade an junge Menschen, die noch prägbar, die noch formbar sind. Ja, einfältig kann man ja auch positiv verstehen. Sie sind noch nicht entfaltet. Sie haben nur eine Falte. Einfältig, wenn man es mal so etwas gezwungen, aber doch positiv versteht. Ja, das ist ganz normal, dass man am Anfang vielleicht noch ein bisschen einfältig ist, dass man sich entfalten muss, dass man seinen Weg auch mit Gott finden muss. Und ich habe ja gesagt, Gott gibt uns diese Freiheit, uns auch zu entfalten und zu wachsen in der Weisheit. Das ist gar nicht schlimm. Geben wir anderen die Chance, billigen wir anderen das zu, geben wir anderen die Möglichkeit, dazu zu lernen, beziehen wir sie ein, dass sie auch von anderen lernen, weise zu werden. Aber das möchte die Weisheit. Sie wendet sich an junge Menschen, an Unerfahrene, die noch prägbar sind. Und wir werden noch dann sehen, Sprüche 9, dass es dann im Grunde zwei Wege gibt. Die einen werden dann einsichtig, und man kann dann diesen Weg nach oben wählen. Sie werden schließlich als Gerechte oder gar als Weise bezeichnet. Und das zieht die Lebensverheißung nach sich. Wir werden das noch in Sprüche 9 sehen. Man kann aber auch den Weg nach unten wählen, wird dann ungerecht oder gottlos bezeichnet. Schließlich sogar Tor oder Spötter. Und auf die wartet der Tod. Das verhehlt die Bibel auch nicht. Es ist kein Spiel. Diese zwei Wege liegen vor uns. Ihr kennt vielleicht dieses Bild vom schmalen und breiten Weg. Das greift ja auf das zurück, was Jesus im Neuen Testament erklärt. Dieser breite Weg, der in die Verdammnis führt. Und er lädt uns ein, diesen schmalen Weg der Nachfolge zu gehen. Und es ist dann eben im 18., 19. Jahrhundert gemalt worden, dieses Bild, und hängt in vielen Zimmern, früher zumindest. Die Weisheit appelliert an uns, sie lädt uns ein, den Weg der Weisheit zu folgen und uns dann zu entscheiden, wollen wir diesen schmalen Weg gehen, Wollen wir einsichtig werden? Wollen wir weise werden? Oder wollen wir es der Welt gleich tun? Wollen wir nach ihren Prinzipien leben? Wollen wir ungerecht sein, gottlos sein? Und bis man dann schließlich zum Spötter wird, dann wird es sehr, sehr schwer, noch wieder die Kurve zu bekommen. Ja, wer ein Spötter wird, vielleicht kennt ihr solche Menschen, die nichts als Spott und Hohn für Gott und sein Wort und die Gemeinde übrig haben, die ist der Weg sehr, sehr schwer zu Gott. Gott kann ein Wunder schenken, das geschieht manchmal, aber es ist dann wirklich ein Wunder Gottes. So ist also die Weisheit bemüht, an den Unerfahrenen, an den Einfältigen, an den jungen, noch prägbaren Menschen das weiterzugeben, was sie hier vermitteln möchte. Und wie geschieht das? Ich mache jetzt mal einen Sprung hier am Ende von Punkt 2. Es geschieht eben durch die Furcht des Herrn. Darauf läuft ja auch diese Einleitung hinaus, hier in Vers 7, dieser bekannte Vers: Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Weisheit und Zucht verachten nur die Narren, die Törichten, die Spötter. Die verachten das, die schätzen das gering. Furcht des Herrn, das ist immer wieder der Schlüssel. Und das zieht sich durch das ganze Sprüchebuch durch, diese Furcht des Herrn. Und dieser Mottovers, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit oder Anfang der Erkenntnis, den finden wir auch wieder in Sprüche 9, Vers 10. Wir finden ihn auch im Buch Hiob, Hiob 28, Vers 28. Den identischen Vers, die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Wir finden ihn auch nochmal im Psalm 111, auch ein Weisheitspsalm. Also, das zieht sich durch Gottes Wort durch, auch gerade durch diese Weisheitsschriften. Und mit Furcht ist gar nicht in erster Linie Angst gemeint, sondern ist es vor allem die Ehrfurcht vor Gott, Respekt vor Gott, ja, dass man weiß, mit wem man zu tun hat. Gott zu fürchten ist im Alten Testament der grundlegende Ausdruck für diejenigen Menschen, die eine Beziehung zu Gott haben, die mit Gott leben, die Gott Vertrauen schenken, die an ihn glauben. Das sind die Gottesfürchtigen. Abraham fürchtete den Herrn. Das heißt, er glaubte ihm, würden wir neutestamentlich sagen. Ja, es meint gar nichts anderes. Und es bringt zugleich zum Ausdruck, bei Gott gibt es Weisheit. Damit fängt es an, mit der Beziehung zu Gott. Das ist der Weg, auf dem wir weise werden. Von daher eine großartige Verheißung, die Gottesdienste zu besuchen. Also dieser Weg der Weisheit wird hier vorgezeichnet. Und wir sehen dann unter Punkt 3, ich nenne jetzt nicht alle Details, das führt jetzt zu weit weg, aber wir sehen dann, dass wir also im Grunde die gleichen Wörter haben, auch wie im Gesetz. Ja, ich habe das gerade schon angedeutet, die Weisheit meint eigentlich gar nichts anderes als das, was Gott in seinem Gesetz offenbart hat. Ich habe das an diesem Beispiel des Ehebruches versucht darzustellen, ja, dass Salomo das in einem Bild schildert, aber eigentlich dasselbe meint und so versucht, junge Menschen darauf hinzuweisen, dass die Einehe der biblische Weg ist. Aber es gibt auch noch andere Begriffe, wie zum Beispiel Gebote, Weisung, halten, bewahren. Ja, gerade bin ich schon einige Verse durchgegangen, so im Vorbeigehen, mein Sohn, meine Weisung vergiss nicht. Ja, das sind alles Begrifflichkeiten, die wir auch aus dem Gesetz Gottes kennen. Es meint im Grunde dasselbe, nur auf andere Art und Weise gesagt. Ja, es soll dir ein Merkzeichen sein. Binde sie stets auf dein Herz, winde sie um deinen Hals, heißt es in Sprüche 6, Vers 21. Auch nur ein Bild dafür, dass uns Gottes Wort nahe sein soll. Und der fromme Jude dachte dann natürlich an diese Phylakterien, die ihr von den Juden kennt. Die haben doch diese kleinen Kästchen hier vor die Stirn. Ja, so ein Lederriemen mit einem kleinen Kästchen. Und da sind einige Worte aus der Heiligen Schrift drin, natürlich aus dem Alten Testament. Und gerade diese Worte aus 5. Mose 6, ja, es soll dir ein Merkzeichen zwischen deinen Augen sein. Gerade diese Worte, 5. Mose 6 und 5. Mose 11, ja, binde sie um deinen Arm, um deinen Hals, was auch immer. Und ihr kennt das auch, diese Lederriemen, die die Juden sich rumbinden, wo auch so Verse oft eingeritzt oder aufgemalt sind, ja, die das wörtlich verstanden haben. Es wird natürlich schwierig dann bei der Herzenstafel, ja, wie soll man das auf die Herzenstafel schreiben? Und ich denke, da merkt man auch, das ist eigentlich als Bild gemeint und nicht wörtlich. Als Student habe ich das auch mal wörtlich gemacht, als ich studiert habe und habe auf Hebräisch einige Verse aufgeschrieben und habe das oben auf meine Tapete unter der Decke dann gehängt, einmal so rundum um meine Decke, um das auch ständig vor Augen zu haben. Auf Hebräisch sah ganz eindrucksvoll aus, aber ich glaube, es ist eher doch hier im übertragenen Sinne gemeint. Gottes Wort soll uns nahe sein, soll uns gegenwärtig sein, so ja, wie eine Uhr, auf die wir öfter mal gucken, so wäre es gut, wir würden ständig in Verbindung mit Gottes Wort bleiben. Ja, dass uns das vor Augen steht. Und ob es jetzt wirklich eine Hilfe ist, so Gebetsriemen zu haben und so ein Kästchen vor den Augen, weiß ich nicht. Für die orthodoxen Juden mag es eine Hilfe sein, aber wir sollen Gottes Wort im Herzen haben. Das ist das Entscheidende. In Sprüche 2 lesen wir dann etwas davon, das ist jetzt Punkt 3b, weiter unten auf Seite 2, nochmal von der Quelle der Weisheit. Wie wird man weise? Und da lesen wir eben davon auch wieder, mein Sohn, also der Weisheitsschüler wird angeredet, wenn du mein Reden annimmst, meine Gebote bei dir verwahrst, indem du der Weisheit dein Ohr leihst, dein Herz dem Verständnis zuwendest, auch hier wieder, das Herz wendet sich dem zu, das hörende Herz, man hört, man achtet darauf, der Verstand lässt sich darauf ein, auf Gottes Wort, ja, und das ist eine Einstellungssache. Wollen wir das? Wollen wir uns auf Gottes Wort einlassen? Wollen wir das zu Herzen nehmen? Das sagen wir ja immer noch. Nehmen wir das wirklich zu Herzen oder geht es in das eine Ohr rein und ins andere raus? Oder hört unser Herz wirklich zu? Ja. Und wenn das geschieht, 2 Vers 3, ja, wenn du den Verstand anrufst, zum Verständnis erhebst deine Stimme, wenn du es suchst wie Silber und wie Schätzen ihm nachspürst. Ihr merkt, da ist wieder etwas von dieser Suche die Rede. Die Weisheit fällt uns nicht immer einfach in den Schoß. Wir müssen uns darum bemühen. Wir müssen Zeit investieren. Wir müssen Gottes Wort studieren. Und darauf liegt eben dieser große Segen. Und wenn wir das tun, Vers 5, dann wirst du verstehen, die Furcht des Herrn und die Erkenntnis Gottes gewinnen. Denn der Herr gibt Weisheit. Aus seinem Mund kommen Erkenntnis und Verständnis. Gott ist Quelle der Weisheit, das ist hier gesagt. Bei ihm gibt es unbegrenzt Weisheit. Seine Weisheit ist nicht beschränkt. Wir haben als oft einfältige Menschen oft keine Perspektive, keine Sicht, keinen Ausweg. Aber vielleicht Gott. Und bitten wir dann Gott wirklich um Weisheit? Bitten wir darum, dass er uns einen Weg eröffnet? Ich habe schon den Apostel Jakobus zitiert, wenn jemand Weisheit mangelt, er bitte Gott, der allen willig gibt, nichts vorenthält, sie wird ihm gegeben werden. Gott verheißt uns das sogar. Wir können ihn darauf festmachen. Aber tun wir das überhaupt oder denken wir, wir brauchen das nicht, wir wissen das schon? Ich hatte neulich mit Geschwistern eine sehr, sehr schwierige Situation. Und ich wusste keinen Ausweg. Und es war so eingefahren, menschlich, das ist ja manchmal so, auch unter den besten Geschwistern. Es war so verfahren, die Situation, so eskaliert auch. Ja, und es brauchte nur noch so ein bisschen und das hätte geknallt. Und ich wusste keinen Ausweg. Und wir haben dann gebetet und Gott hat tatsächlich eine Möglichkeit geschenkt, etwas, an das wir gar nicht gedacht hatten. Und Gott hat es so wunderbar gefügt, dass das wieder eingerenkt werden konnte, dass man sich versöhnt hat, dass die Dinge angesprochen worden sind. Menschlich hätte ich gesagt, gibt es keine Perspektive, wäre das hoffnungslos, eine Sackgasse. Aber Gott hat Weisheit und Gott lädt uns ein, um Weisheit zu bitten. Bei ihm ist Weisheit. Der Herr gibt Weisheit. Aus seinem Mund kommen Erkenntnis und Verständnis. Er hält für den Aufrichtigen Hilfe bereit, ist denen ein Schild, die in Lauterkeit wandeln, indem er behütet die Pfade des Rechts und den Weg seiner Frommen bewahrt. Eine großartige Verheißung. Ja, wenn wir uns darauf einlassen, uns von Gott beschenken lassen, dann wird er uns segnen, dann wird er uns führen. Vielleicht anders, als wir gedacht haben. Vielleicht ist es nicht immer ein leichter Weg. Das lesen wir auch in den Weisheitsschriften. Das geht nicht nur immer über grüne Auen, wenn Gott uns führt. Manchmal geht es auch durch dunkle Täler. Aber auch dann führt er uns, oder? Das lesen wir doch im Psalm 23. Auch im finsteren Tal bist du bei mir und tröstest mich. Dein Stecken und Stab trösten mich. Ja, Gott geht mit uns und macht auch die Dunkelheit hell. Und gerade jetzt in dieser dunklen, trüben Zeit werden wir daran erinnert, dass Gott Licht bringt in unsere Finsternis. Und Advent verkünden wir diese Botschaft, dass Gott wirkliches Licht bringt in dieser Welt, die so dunkel ist, wo alles so künstlich ist, wo es im September schon all dieses Weihnachtsgebäck gibt und so weiter und alles nur ja, ein großer Trick ist, um noch mehr Konsum feilzubieten. Wir haben etwas ganz anderes, eine wirkliche Botschaft, die Menschen verändert und rettet für Zeit und Ewigkeit. Und dann wird im weiteren Vers beschrieben, wie dann die Weisheit Einzug hält. Denn Weisheit zieht in dein Herz ein, 2 Vers 10, und Erkenntnis wird deiner Seele lieb. Besonnenheit wacht über dir, Verständnis wird dich behüten, um dich zu retten vor dem bösen Weg. Auch hier wieder dieses Bild von dem Weg. Ja, das ist nicht immer leicht zu unterscheiden, ganz bestimmt nicht. Aber Gott schenkt uns Weisheit, um unseren Weg zu machen. Vielleicht mal so weit als Einführung. Ich möchte die letzten Minuten jetzt noch nutzen, um direkt etwas zu den Sprüchen zu sagen und überspringe mal das nächste. Das ist auch etwas technischer und wer will, kann das ja zu Hause nachlesen und ich würde gleich auf Seite 5 weitermachen. Also wenn ihr ein Blatt weiterschlagt, auf Seite 5. Dort einige Grundregeln zum Verständnis des Sprüchebuches. Vorher Seite 4 habt ihr noch eine große Gliederung, wie das ganze Buch aufgebaut ist. Das gehe ich jetzt auch nicht im Einzelnen durch, aber doch jetzt einige Hilfen, wie man dieses Sprüchebuch besser verstehen kann. Die Sprüche wollen einprägsam sein. Das ist jetzt Punkt 4. Sprüche wollen einprägsam sein, ihre Sprache ist knapp und nicht im technischen Sinn präzise. Ja, ich habe da schon eben etwas versucht zu veranschaulichen, habe als Beispiel Sprüche 15, Vers 17, besser ein Gericht Kraut mit Liebe als ein gemästeter Ochse mit Hass. Sprüche 15, Vers 17. Ja, ob das jetzt immer wörtlich so ist, dass man also dann besser Vegetarier werden kann, das weiß ich nicht, ob das jetzt wirklich wörtlich gemeint ist. Man sagt ja auch, Liebe geht durch den Magen. Aber es ist ein Beispiel. Ja. das beste Essen wird nicht schmecken, wenn der Haussegen schief hängt, sag ich mal. Ja. Dann nützt auch der beste gemästete Ochse nicht, ja, der kann uns dann in die Flanken gerammt werden. Und sei es nur durch Worte. Worte können ja auch viel mehr verletzen als ein finanzieller Verlust. Die Sprüche sind häufig übertreibend und überzeichnet. Ja, da muss man also auch aufpassen, dass man nicht jeden Spruch jetzt auf die Goldwaage legt. Wovor dem Gottlosen graut, das wird über ihn kommen, aber der Wunsch der Gerechten wird gewährt. Ist es tatsächlich so? Wird jeder Wunsch der Menschen, die mit Gott leben, erfüllt? Und ist es umgekehrt so, das, wovor den Menschen ohne Gott graut, wovor sie am meisten Angst haben, das widerfährt ihnen immer? Ich glaube nicht. Ich habe auch noch immer Wünsche. Sohn hat wieder gefragt, was wünschst du dir? Sind aber nur noch Kleinigkeiten, die man braucht. Im Grunde hat man alles, ich zumindest, bin eigentlich wunschlos glücklich. Natürlich, man kann immer noch mehr haben und noch ein größeres Auto und noch mehr CDs und noch ein neueres Laptop und ich weiß nicht was alles. Aber es funktioniert alles, ich bin zufrieden damit, es geht mir gut. Was wollen wir mehr? Ja, der Apostel sagt mal, wenn wir Nahrung und Kleidung haben, sollen wir es uns genügen lassen. Die wichtigen Dinge sind da. Wir sitzen hier im Trockenen und das ist etwas Wunderbares. Trotzdem gibt es sicher unerfüllte Wünsche und es ist auch umgekehrt so, dass auch Menschen ohne Gott auch ein friedliches Leben führen können. Die Ausnahmen gibt es auch überall. Oder C, oftmals wird mit sprachlichen Mitteln, Bildern und Stilfiguren der Inhalt unterstrichen. Das haben wir schon gehört, es gibt viele Bilder. Hier auch so ein Bild, sieh den Wein nicht an, wie er so rot ist und im Glas so schön steht. Er geht glatt ein und danach beißt er wie eine Schlange und sticht wie eine Otter. Es ist nichts gegen ein Gläschen Rotwein zu sagen, sogar Gottes Wort sagt das an verschiedenen Stellen, dass das durchaus erlaubt ist. Und trotzdem, ich habe es mir angewöhnt, wenn ich wirklich einen Durst habe, dann öffne ich keine Flasche Wein. Dann trinke ich erstmal was anderes. Erstmal den Durst zu stillen, das nicht mit Alkohol zu verbinden. Ja? Nicht Alkohol, um wirklich den Durst zu stillen, dann wird der Alkohol zu hoch bewertet. Das merkt sich der Körper auch nachher. Ja, dann hat das eine sehr befriedigende Wirkung. Ich trinke erst ein Glas was anderes. Und dann kann ich auch den Wein genießen. In Maßen natürlich. Und das macht auch Gottes Wort deutlich. Da werden deine Augen seltsame Dinge sehen und dein Herz wird Verkehrtes reden. Ja, also hier wird einem irgendwas vorgegaukelt, was gar nicht da ist. Man fängt an, dummes Zeug zu reden und so. Und nachher ärgert man sich drüber. Also, in Maßen kann es etwas Positives sein, aber es soll eben auch seine Grenze haben. Oder die Sprüche sind stark von der plastischen Sprache der antiken Kultur bestimmt. Oft muss man ein bisschen Hintergrundwissen haben. Da ist die Rede, besser auf dem Dach in einer Ecke wohnen als eine zänkische Frau und ein gemeinsames Dach. Ja, sollen wir, wenn wir etwas uns verstimmt haben mit dem Ehepartner, sollen wir dann aufs Dach ziehen, sofern man ein Flachdach hat? Sonst wird es ja schwierig mit einem Satteldach. Ja, kann man sich nicht lange halten. Das setzt natürlich voraus, in Israel hatten die alles flache Dächer. Und das war richtig, dort eine ausgebaute Etage, dort wurden Dinge gelagert, zum Trocknen Vorräte gesammelt auf dem Dach. Ja, ihr kennt das vielleicht von den Kundschaftern, die nach Jericho kommen, die verstecken sich dort unter den Flakstängeln und die werden nicht mal dort von den Einwohnern Jerichos gefunden. Ja, also das setzt natürlich diese Kenntnis voraus, wie damals die Häuser gebaut worden sind. Sprüche stellen keine göttlichen Garantien ohne Ausnahme dar, sondern spiegeln allgemeine Beobachtungen wider, die auf ein gottgefälliges Verhalten zielen. Ja, auch hierfür ein Beispiel, keine Garantie für alle Fälle, also wieder diese Warnung, nicht einen Spruch jetzt auf die Goldwaage zu legen. Die müssen immer im Zusammenhang ausgelegt werden und auch insgesamt von Gottes Wort her. Wer den Armen verspottet, verhöhnt dessen Schöpfer. Und wer sich über eines anderen Unglück freut, wird nicht ungestraft bleiben. Hier sieht man diesen reichen Bonzen auf der rechten Seite, der diesen vielleicht obdachlosen, armen Mann mit zerlumpter Kleidung verspottet und der strauchelt und er macht sich drüber lustig und merkt nicht, es gibt so einen Dominoeffekt und er wird vielleicht selbst fallen. Das wird nicht in jedem Fall so sein. Und doch ist es eine Motivation. Wer den Armen verspottet, verhöhnt dessen Schöpfer. Gott hat auch den armen Menschen gemacht. Und wir sollen Barmherzigkeit üben und nicht schlecht über andere reden und denken. Oder abschließend noch, ich mache nur mal den letzten Punkt, Sprüche geben für verschiedene Lebensbereiche weisen Rat, decken aber nicht alles ab. Ja, auch hier noch ein Beispiel wieder. Auch beim Lachen kann das Herz trauern und nach der Freude kommt Leid. Ja, das ist doch wieder ein Spruch, der das alles relativiert, was wir vielleicht vorher gehört haben. Es geht dem Gerechten auch nicht immer gut. Es gibt auch Zeiten, wo man trauert, Zeiten des Leides. Und manchmal ist es sogar so, dass man es dem anderen gar nicht ansieht. Auch beim Lachen kann das Herz trauern. Und wir sehen hier, hinter dieser Maske des Clowns ist jemand gefangen, ja, und hält sich an diesen Gitterstäben fest. Es ist eigentlich nur eine Maske, die jemand hat. Auch beim Lachen kann das Herz trauern. Vielleicht kennen nur wenige Menschen unser Innerstes und wir wissen nur wenige Menschen, wie es wirklich um uns steht. Gott weiß es. Und beim Lachen kann das Herz trauern und nach der Freude kann auch wieder Leid kommen. Es ist uns kein Leben nur im Sonnenschein verheißen. Trotzdem ist es ein Leben mit Gott, an der guten Hand Gottes. Ganz abschließend noch ein Wort zu Sprüche 9, dann bin ich fertig. Ich weiß nicht, ob man das lesen kann. Wir finden diesen Text auch auf Seite 6, das möchte ich abschließend noch sagen. Dann ist meine Zeit abgelaufen. Wer es also deutlicher vor Augen haben will, kann Seite 6 nachschlagen. Dort die Einladung von Frau Weisheit. Die Weisheit hat ihr Haus gebaut, hat ihre 7 Säulen ausgehauen. Ja, sie hat ein besonderes, kostbares Haus. Sie hat ihr Schlachtvieh geschlachtet, hat ihren Wein gemischt, hat ihren Tisch gedeckt. Sie hat ihre Mägde gesandt, lädt ein auf den Höhen der Stadt. Und die Weisheit wird hier illustriert im Bild einer Frau. Frau Weisheit. Und sie ist dort, wo die Menschen sind. Sie lädt ein auf den Höhen der Stadt. Ja, dort, wo die Menschen sich begegnen, wo sie zusammenkommen, dort lädt die Weisheit ein und sagt, wer unerfahren ist, der kehre hier ein. Wer ohne Verstand ist, zu dem spricht sie, kommt, esst von meinem Brot, trinkt von meinem Wein, den ich gemischt. Lasst faden die Torheit und lebt und schreitet einher auf dem Weg der Einsicht. Wieder dieses Bild vom Weg. Die Weisheit appelliert. Sie lädt ein, sie wirbt darum, ihr zu folgen. Und demgegenüber die Frau Torheit. Sie ist leidenschaftlich im Verführen, sonst kann sie nichts. Sie sitzt an den Türen ihres Hauses, auf einem Sitz auf den Höhen der Stadt. Auch, ja, auch sie lädt ein, auch sie wirbt um Menschen. Um einzuladen, die des Weges vorübergehen, die gerade halten ihre Pfade. Und sie benutzt die gleichen Worte, wenn ihr Vers 4 mit Vers 16 vergleicht, sie sind identisch. Wer unerfahren ist, kehre hier ein. Wer ohne Verstand ist, zu dem spricht sie. Es ist derselbe Vers, den Frau Weisheit und Frau Torheit in den Mund nehmen. Beide Stimmen hören wir immer wieder und beide Stimmen reden auf die Menschen heute ein. Und welcher Stimme folgen sie? Welcher Stimme schenken sie Gehör? Das ist die große Frage. Welcher Stimme schenkt ihr Gehör? Auf welche Stimme lasst ihr euch ein? Auf Frau Weisheit oder auf Frau Torheit? Der Weg von Frau Weisheit, haben wir gehört, führt zum Leben. Lasst faden die Torheit, richtet euch nach Gottes Wort und lebt, ihr werdet leben. Und umgekehrt heißt es bei Frau Torheit, sie hat nur gestohlenes Wasser, sie hat nur heimliches Brot, sonst kann sie nichts anbieten. Und er weiß nicht, dass dort die Schatten sind, in den Tiefen des Totenreiches, des Scheol, ihre Geladenen. Also es ist ein Weg des Verderbens. Und wer sich auf diese Stimme einlässt, geht den Weg des Verderbens. Und auch hier dann wieder dieser Vers 9, Mitte Seite 5, gib dem Weisen, so wird er noch weiser, belehre den Gerechten, so lernt er noch mehr. Und Vers 10, die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Damit fängt es an, dass wir eine Beziehung zu Gott haben, dass wir weise sein wollen, dass wir uns auf Gottes Wort einlassen und ihm Raum geben in unserem Leben. Amen. Soweit Gottes Wort für heute Abend. Wir haben abgesprochen, dass noch Raum sein soll für Rückfragen. Wenn jemand noch eine Rückfrage stellen möchte, ist jetzt Gelegenheit dazu. Ich habe auch vorhin schon dazu eingeladen. Fühlt euch ganz frei. Möchte jemand irgendwo nachhaken? Ist irgendetwas unklar geblieben? Wer möchte noch etwas anmerken? Fühlt euch ganz frei. Ja, also die Frage nochmal, wie bekommt man Weisheit? Ja, Gott schenkt Weisheit durch den Heiligen Geist, so haben wir es gehört, das macht auch Gottes Wort hier deutlich. Und auch gehört hier in Sprüche 9, es gibt auch eine andere böse Stimme, die verführt, ja, und die ist eben oft tatsächlich aus der Finsternis. Ja, die benutzt dieselben Worte. Ich habe sie hier rot gedruckt, ja, also Vers 4 und 16 sind identisch. Manchmal klingt es ähnlich, ja, was auch der Böse verspricht, aber es ist nichts dahinter. Ja, es ist hier nur gestohlenes Wasser, wie es heißt. Es ist nicht echt. Frau Weisheit bietet wirklich etwas an Brot und Wein. Sie hat wirklich etwas anzubieten, was zum Leben weiterhilft. Die Grundlagen des Lebens, ja, Grundnahrungsmittel, sagen wir, das bietet sie an. Und die andere Seite hat nichts Wirkliches anzubieten, ja, die Seite des Bösen. Da ist nichts mehr hinter dem Schaufenster, ja. Und wir sehen, das ist ein Weg, der ins Verderben führt, ja. Und da ist es gut, diese Stimmen zu unterscheiden. Und dazu brauchen wir auch Weisheit, diese Stimmen zu unterscheiden und sich auf Gottes Wort einzulassen, weise zu werden, in der Weisheit zu wachsen. Ich weiß nicht, ob das die Frage so etwa trifft.